Faszinierend, mitreißend, vielseitig. Die grandiose Welt der Bücher bekommt ihr jetzt von Hamburger Buchhandlungen auf die Ohren. Vielfalt statt Mainstream, unabhängig und inspirierend. Einmal im Monat hört ihr die Folge einer jeweils anderen Hamburger Buchhandlung mit Interviews, mit Buchempfehlungen und Veranstaltungstipps und vielem mehr. Seid gespannt!
Hallo und wieder ist es Zeit für eine neue Hörstofffolge. Diesmal kommt sie aus der Buchhandlung Beusen und Mauke. Schaut man auf die Timeline, sieht man schon, dass unsere Folge diesmal etwas länger geraten ist. Ich erzähle euch kurz warum. Einige von euch wissen es ja bereits und waren auch schon das ein und andere Mal auch am Abend bei uns. Denn wie viele andere Buchhandlungen auch, haben wir eigentlich ein kleines, aber feines Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt. Es besteht wie gewohnt aus Lesungen und Gesprächen und war natürlich eigentlich darauf ausgerichtet, euch als Publikum bei uns in der Buchhandlung zu empfangen und zusammen Literatur zu hören, live und unmittelbar. Eigentlich. Denn auch wir mussten unsere Veranstaltungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nochmal neu denken. Wir haben uns schlussendlich entschieden, an unserem Programm festzuhalten, aber seine Inhalte vorerst auf anderen Wegen in die Welt zu tragen, unter anderem über diesen Podcast. Darum nimmt uns gleich ein längeres Gespräch zwischen Katharina Hagener und Julia Enke mit auf die Insel Spiekeroog. Katharina Hagener hat mit Mein Spiekeroog, wie es auch schon im Titel bereits anklingt, ein sehr persönliches Buch geschrieben. Wir lernen die Insel aus ihren Augen kennen und dürfen teilhaben an ihren Eindrücken und Erinnerungen, was großartig ist. Darum habe ich mich mit Katharina Hagener und Julia Enke zu diesmal ungewohnter Zeit an ungewohntem Ort getroffen und das Gespräch für euch aufgezeichnet. Mein Spiekeroog ist im Mare Verlag erschienen, kostet 18 Euro und ist an dieser Stelle auch direkt meine erste Buchempfehlung für euch. Ihr könnt das Buch natürlich bei uns in der Buchhandlung oder in unserem Webshop bekommen, aber natürlich auch in jeder anderen Buchhandlung eures Vertrauens. Also stürzt euch drauf. Katharina Hagener ist auch Autorin von einigen weiteren Romanen. Von Der Geschmack von Apfelkernen zum Beispiel, ihrem Debütroman, und auch von Vom Schlafen und Verschwinden und Das Geräusch des Lichts. Julia Enke ist Journalistin, Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin. Seit 2015 leitet sie das Literaturressort der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und wir kennen sie außerdem als einfühlsame Gesprächspartnerin aus zurückliegenden Literaturveranstaltungen. Im Anschluss an das Gespräch von Katharina Hagener und Julia Enke erwarten euch dann unsere Buchempfehlungen für den Sommer. Ich bin Anja und wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Reise auf die Insel Spiekeroog und natürlich ganz viel Spaß beim Hören unserer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass ich hier in einem Büro sitzen darf, zusammen mit Julia Enke und Katharina Hagener. Leider nicht, wie es eigentlich viel schöner gewesen wäre, im Johanneskontor mit Publikum. Wir haben 9.45 Uhr, leider auch nicht 20 Uhr, wie es eigentlich auch schöner gewesen wäre für eine Abendveranstaltung in der Buchhandlung. Aber dennoch, es gibt ein ganz tolles Buch, Spiekeroog heißt es, Katharina Hagener hat es geschrieben und darüber zu sprechen und mehr darüber zu erfahren, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und darum sind wir hier. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ganz herzlich willkommen, Julia Enke, Katharina Hagener bei Beusen und Mauke.
Dankeschön. Vielen Dank. Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen und mein Spiekeroog vorstellen zu dürfen, was Teil der Insel, dieser Inselreihe ist oder meine Inselreihe von Mare. Und ich habe sehr lange auch schon gewartet, dass ich es endlich schreiben durfte. Und endlich hat Mare mich gefragt. Und deswegen finde ich es umso toller, dass Julia Enke auch noch dabei ist und das, wie auch schon mal mit mir auf Spiekeroog war, nämlich.
Das stimmt.
Und wie schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, vor allem, weil es ja jetzt, die Sommerferien haben gerade begonnen in Hamburg und auch in anderen Bundesländern schon. Und ich kenne lauter Leute, die jetzt an die Nordsee fahren oder auf Nordseeinseln oder an die Ostsee. Und ich glaube, dass diese Nordseeinseln jetzt einfach eine ganz große Aktualität haben. Deshalb ist es ein wichtiges Buch, genau jetzt. Also für alle, die nach Spiekeroog reisen wollen, aber auch für alle, die eine imaginäre Reise nach Spiekeroog unternehmen wollen, wenn sie lieber zu Hause auf dem Balkon oder im Garten bleiben oder in der Wohnung anhand deines Buchs. Ich glaube, jeder kennt das, dass er, wenn er an die eigene Kindheit denkt, einen Ort verbindet mit den großen Ferien, in denen man, an denen man immer war oder wo man die Ferien verbracht hat. Bei manchen mag das der Garten der Großeltern gewesen sein oder der Campingplatz oder ein bestimmtes Land. Meine Eltern sind früher mit uns immer nach Südfrankreich gefahren. Das ist so in Begriff der Sommerferien, wo man ja früher auch viel länger war. Also nicht immer nur 14 Tage, sondern oft die ganzen Schulferien. Ich weiß rückblickend nicht genau, wie Eltern das eigentlich früher gemacht haben. Und bei dir war es Spiekeroog. Du schreibst: Als Kind waren wir, mein Bruder und ich, mit meinen Eltern jedes Jahr in den großen Ferien auf Spiekeroog. Was ist es, wenn du an Spiekeroog denkst und auch als du jetzt dieses Buch begonnen hast zu schreiben, was fällt dir oder fiel dir als erstes ein, wenn du an Spiekeroog denkst?
Als erstes, glaube ich, natürlich fällt mir das Meer ein. Einfach das Meer, was um die Insel herum rauscht, Tag und Nacht zu hören ist. Und dann ist es aber doch sehr stark auch mit meiner Mutter verbunden, die immer, die ich auch wirklich aus Baden kommend, also ich, die ich aus Baden komme, immer als heimwehkrank empfunden habe, die immer über uns, wenn es wirklich kein Wind wehte und wenn es über nachts nicht unter 25 Grad ging, im abgedunkelten Wohnzimmer saß und Hannes Wader plattdeutsche Lieder hörte und sich, glaube ich, sehr stark in den Norden sehnte.
Und wo kam deine Mutter her?
Aus der Nähe von Bremerhaven, aber noch in Niedersachsen.
Und war deine Mutter schon als Kind auf Spiekeroog?
Ja.
Also ist es sozusagen jetzt eine über Generationen sich weiterspinnende Geschichte?
Ja, genau so ist es. Meine Mutter war schon als Kind auf Spiekeroog, meine Großmutter war schon als Kind auf Spiekeroog. Ich war als Kind auf Spiekeroog und dann zwinge ich jetzt natürlich meine Kinder auch auf Spiekeroog wie zu sein. Und vielleicht werden sie dann auch irgendwann mal wieder später, wenn sie selber die Kinder haben, in Spiekeroog sein. Aber das weiß man nicht. Vielleicht müssen sie auch ihre eigenen Inseln erkunden. Aber das ist schon sehr stark mit meiner Familiengeschichte verbunden, auf der Insel zu sein und auch die Geschichten meiner Mutter von ihrer Kindheit und meine Geschichten, die ich meinen Kindern erzählt habe. Und es ist immer auch stark mit Geschichten und mit Sprache verbunden gewesen.
Deine Mutter, war es wichtig, dass dort ein Reizklima herrschte. Ein Kapitel ist überschrieben mit frische Luft. Das sagen Mütter ja gerne, Kinder müssen an die frische Luft. Und mit dem Reizklima verbinden dein Bruder und du aber eher die Gereiztheit, die ihr untereinander empfunden habt, weil ihr euch oft gestritten habt. Gleichzeitig ist aber das Reizklima auch eine Art Metapher in deinem Buch. Und damit meinst du die Geschärftheit der Sinne, als wär sozusagen der Körper ganz offen, alle Poren offen und alle Sinne offen für Eindrücke. Diese Gerüche, die du nimmst oder die du beschreibst, die spinnen sich durch das ganze Buch eigentlich wie ein roter Faden. Du entwirfst sogar eine Art, ja, man könnte sagen, wie eine Art Geruchskarte dieser Insel. Also wenn du heute über die Insel gehst, denkst du manchmal, oh, hier riecht es wie früher, oder weißt du immer genau, mit welcher Ecke sich welcher Geruch verbindet?
Ja, ganz, ganz bestimmt. Also ich glaube, bin auch davon überzeugt, dass würde man mich mit einem Hubschrauber über einer Insel oder über dieser Insel abwerfen, würde ich am Geruch erkennen, wo ich mich gerade befinde. Oder auf jeder Weg riecht wirklich anders. Der eine nach Heckenrosen, der andere riecht nach Pferd, der andere riecht nach Butter-Zimt-Waffel, der eine riecht nach je länger, je lieber, der andere riecht wirklich nach Moos und Wacholder oder nicht Wacholder, sondern Krähenbeeren. Und das ist wirklich, vielleicht hat es wirklich was auch mit der Qualität der Luft zu tun. Es gibt keine Autos auf der Insel, das heißt, die Luft ist wirklich anders als auf dem Festland. Es ist nochmal wie süffiger, es ist wirklich Atmen ist wie Essen oder wie Trinken oder wie eine ganz andere, weitere Sinneswahrnehmung, so eine Zwischending aus Schmecken und Riechen und aber auch fühlen mit den Flimmerhärchen der Lunge als Tastorgan.
Vielleicht hören wir eine erste Passage, um uns in diese Sinneseindrücke einzufühlen.
Fürwort. Das besitzanzeigende Fürwort mein vor einem geografischen Begriff ist heikel. Es klingt nach Aneignung und Ermächtigung, ein besitzergreifendes Widerwort. In Wahrheit liegen die Besitzverhältnisse zwischen Spiekeroog und mir genau andersherum. Diese Insel ist weniger die meine, als ich die ihre bin. Doch vielleicht möchte dieses Mein gar keinen Besitz ergreifen, sondern ist vielmehr ein Ausdruck von Zärtlichkeit, so wie in dem Wiegenlied Kindlein mein, wo es nachgestellt ist, Insel mein. Mein Spiekeroog bedeutet also weniger Eigentum als eigentümliche Verbundenheit, hat weniger mit meiner inneren Haltung zu tun als vielmehr mit meinen Innereien. Bevor ich das Buch Mein Spiekeroog schreiben kann, hat sich Spiekeroog schon in mich eingeschrieben. Längst ist die Insel Teil meines Körpers geworden. Da ist die 2 Zentimeter lange Narbe am Fuß aus jenem Sommer, in dem ich in die scharfe Eisenkante des fast, aber eben nur fast, vollständig von sandbedeckten Wracks der Verona getreten bin. Als ich das letzte Mal dort war, ragte es hoch aus dem Sand, drauftreten konnte man nicht mehr, dafür aber hineinschauen in das schwarze Innere, vor dem mir graut. Trotz meines geradezu religiösen Eifers beim Einschmieren mit Sonnenschutzfaktor 50 hat die Sonne eine Handvoll Muttermale in meine Haut gebrannt, einen kleinen rauen Fleck auf den Nasenrücken geschnanzt, Linien von den Augenwinkeln in die Schläfen gezogen. Nach Sandstürmen, Salzwasser und billigen Sonnenbrillen sind ein paar geplatzte Blutgefäße in den Augäpfeln zurückgeblieben. Einer meiner linken Mittelfußknochen weist Zeichen des Verschleißes auf im ständigen Barfußlaufen nach Osten und nach Westen. Noch immer sind da winzige Narben in den Kniekehlen und Handinnenflächen von den abertausenden Knie-, Sitz- und Bauchwellen, Aufschwüngen, Unterschwüngen, Todessprüngen, die wir an den blauen Reckstangen übten. Beim Volleyballspielen am Strand habe ich mir die Finger verstaucht und die Knöchel verknackst. Die Hämatome an Unterarmen und Oberschenkeln sahen aus wie bunte Inseln auf einer Seekarte, ein unbekannter Archipel, der sich langsam verschob, verformte und schließlich verblasste. Irgendwo in meiner Speiseröhre muss es eine Narbe geben, die an jene Gräte erinnert, die ich als Kind in einem Spiekeroger Restaurant verschluckt habe. Nachdem ich sie mit Brot und Tränen schließlich heruntergewürgt hatte, konnte ich die Stelle noch tagelang hinter dem Brustbein spüren. Meine Füße wurden punktiert von Splittern, die sich beim Gang auf den Holzplanken hinauf zur Strandhalle in die nackten Sohlen gebohrt haben. Fügte man sie alle zusammen, würden sie wieder eine ganze Planke ergeben. Je länger die Liste wird, desto unvollständiger wird sie. Spiekeroog hat sich unter meine Haut abgesetzt wie eine Tätowierung, hat sich eingeritzt, eingebrannt, eingezeichnet. Meine Insel zu sagen, ist also durchaus eine Einverleibung, aber nicht meinerseits, sondern inselseits.
Vielen Dank. Die Erinnerung, die du hast gesagt, fange auch bei deiner Mutter an. Und deine Mutter, muss man dazu sagen, erfährt man zumindest in diesem Buch, war Gymnastiklehrerin oder Sportlehrerin. Sie hatte Sport studiert und ging mit euch Kindern immer zu den zur Strandgymnastik.
Oh Gott, ja.
Und das war, glaube ich, das, was ihr absolvieren musstest. Du hast dich dann irgendwann abgesetzt, weil es auch noch eine Konkurrenzveranstaltung gab, nämlich das sogenannte Dünensinn, was dir sehr viel mehr lag. Gibt es das eigentlich noch, Strandgymnastik? Also gehen Leute da noch hin oder ist das
alles etwas beides? Strandgymnastik, Dünensingen, jeden Tag. Nichts verändert sich, das ist so herrlich an Schwiegung. Naja, doch, es verändert sich ja schon alles, was aber immer von allen mit großer Empörung wahrgenommen wird. Jede Veränderung, man möchte ja irgendwie gerne sich selber unglaublich weiterentwickeln und sich verändern, aber wer irgendwas anderes verändert sich, ja, dann ist man irgendwie immer gleich total beleidigt. Nein, es gibt natürlich immer noch Strandgymnastik, immer noch um die gleiche Zeit und da gehen auch alle hin. Und,
aber du nicht?
Nee, ich nicht mehr. Das ist auch sehr früh und ich werde auch nicht mehr so gescheucht. Ich bin jetzt selber irgendwie die Scheuchende geworden und dann scheucht man irgendwie vielleicht nicht mehr unbedingt die gleichen Sachen, zu denen einen schon die Eltern gescheucht haben. Dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat sich wirklich nicht weiterentwickelt. Aber Aber die Strandgymnastik gibt und es und es ist auch erweitert worden. Also man kann auch, meine Tochter hat Einradfahren auf der Insel gelernt und es gibt auch jetzt Stand-up-Paddling-Yoga. Ja, also es sind schon auch, es gibt schon auch Zugeständnisse an die neue Zeit.
Und du bist aber dann, hast dich irgendwann, beschreibst du, lieber zum Dünensingen verabredet. Und du beschreibst auch, wie das eigentlich etwas zu tun hat mit der Tatsache, dass du Schriftstellerin geworden bist. Also zumindest äußerst du die Vermutung, dass dieses Singen und das Schreiben miteinander etwas zu tun haben und das ist vielleicht, dass da vielleicht sich ein Weg geebnet hat.
Das glaube ich auch. Ich glaube immer mehr, oder je mehr ich singe, desto mehr wird mir klar, dass es beim Singen und beim Schreiben eigentlich auf die gleichen Sachen ankommt. Es geht immer um Atem, was auf Spielguck natürlich besonders gut geht, weil Atem ist fast wie Sport. Ja, auf Spielguck ist es ein Selbstzweck eigentlich. Wenn man atmet, dann tut man sich schon was wahnsinnig Gutes. Also, und beim Singen wie beim Schreiben geht es um Atem, um Stimme, um eine Art von Ton und auch um Wahrhaftigkeit. Und ich glaube, beim Schreiben ist es sehr wichtig, deine Stimme zu finden. Ja, ich glaube, gut schreiben können viele Leute, aber so, dass du, sagen wir mal, subjektive Erfahrungen universell erfahrbar machst, dafür musst du wirklich deine eigene Stimme kennen und die auch hören können und die auch rauskitzeln. Und das Gleiche gilt auch für Singen, dass du kannst, natürlich wäre es toll, wenn ich singen könnte wie Emma Kirkby oder wie die Colors oder sowas, aber, oder wie Adele, aber das ist eben nicht meine Stimme. Und auch beim Singen ist es total wichtig, seine eigene Stimme zu finden. Und wie beim Singen und beim Schreiben geht es auch über Technik natürlich und über Wissen, aber eben auch um Wahrhaftigkeit und dass man sich wirklich prüft, was verstelle ich hier irgendwas, möchte ich gerne sein wie irgendwas anderes oder wie irgendjemand anderes. Und auch um Atem, so wie man eine Phrase beim Singen auf einen Atem singt, so ist es auch ein Absatz oder ein Satz beim Schreiben, der ist wirklich auf deinen Atem geschrieben. Und selbst wenn du verschiedene Figuren hast, die unterschiedlich sprechen, so ist es doch dein Atem, der unter allem liegt. Und das ist auch das, was dann, wo dann, bei denen dann Leute sagen, ach, ich kann nicht in all deinen Büchern hören. Und ich denke, dass sie einfach wissen, wie ich spreche. Und das ist, und ich glaube, dass dieser Rhythmus, den nenne ich vielleicht Atem. Und so ist es ja auch beim Schreiben, wenn du was fertig geschrieben hast und du liest als Arbeitsschritt, du liest das Ganze laut, dann merkst du schon auch beim Lautlesen, an welche Stellen du vielleicht nochmal gehen musst, weil dein Atem stockt oder weil du es nicht richtig, den Absatz nicht wirklich in deinem Rhythmus geschrieben hast. Und dann musst du nochmal drüber gehen.
Also, und liest du dir, während du schreibst, die ganze Zeit auch alles immer laut vor?
Nee, nicht während ich schreibe. Ich habe wie immer Angst, weil ich glaube, dann würde ich irgendwie nie vorankommen, weil ich dann immer anfangen würde zu korrigieren, sobald ich was gelesen habe. Nee, das ist eher einer von den letzten Arbeitsschritten. Vielleicht bei einem großen Kapitel oder bei einem Teil oder so, dann lese ich laut. Und am Ende natürlich nochmal, mindestens zweimal, das ganze Buch von vorn bis hinten laut. Meistens hole ich mir dann immer noch irgendeine Testperson, sonst ist es so langweilig.
Ich habe mich gefragt, in dem Buch selber gibt es sehr viele literarische Anspielungen oder Zitate auch von literarischen Büchern. Und ich habe mich gefragt, Romane, aber auch philosophische Werke. Und ich habe mich gefragt, ob das zum Teil auch Bücher sind, die du auf Spiegeluck gelesen hast. Also ob sozusagen deine Ferienlektüre hier auch wieder wieder ins Buch eingeflossen ist?
Weiß ich, glaube ich, gar nicht so genau. Ich sehe mich auf Spiegel immer nur lesen. Das ist das, was man im Strandkorb am besten machen kann, finde ich, wenn man mal einen Strandkorb für sich alleine hat oder zu zweit. Aber eigentlich ist es nicht die Spiegel-Lektüre. Aber ich glaube, dass es auch gar nicht nötig ist. Ich glaube schon, dass du durch so eine intensive Erfahrung von Meer und Kindheit und Gerüchten, dass du es in dir trägst. Deswegen heißt es ja auch nicht umsonst mein Spiegeloog. Und die Stelle, die ich gerade vorgelesen habe, es hat sich ja so in mich hinein eingeschrieben, dass es auch egal ist, wo ich mich jetzt tatsächlich körperlich befinde, wenn ich irgendwas lese. Ich glaube, die Assoziationen, wenn du den Nordseezyklus liest oder Heine-Gedichte oder Rilke-Gedichte über Inseln oder übers Meer, dass du automatisch deine Bilder natürlich abrufst, von denen du geprägt bist und die irgendwo in deinem Gehirn rumschwirren.
Du hast eben gerade von Strandkörben gesprochen. Es gibt auch Kapitel über Strandkörbe und das Küssen. Wie war es als Teenager auf Spielberg?
Herrlich, rauschhaft, groß. Also es gibt ja nicht so viel Zerstreuung auf der Insel. Das heißt, alle Teenager müssen sich irgendwie zusammenrotten und was gemeinsam organisieren. Es gibt keine Discos. In den 80er Jahren gab es noch viel weniger. Es gibt eigentlich nur ein oder zwei Kneipen, die in Frage kommen und wo man sich überhaupt treffen kann. Das heißt, man trifft sich dann auch. Und früher gab es nicht mal die so richtig. Das heißt, wenn man irgendwie sich treffen möchte oder was zusammen unternehmen will, muss man sich irgendwie zusammenrotten und muss irgendwie an den Strand gehen und muss Strandkorb-Partys feiern und muss die Strandkörbe zusammenschieben.
Dürfte man da Lagerfeuer machen?
Nein, aber das heißt ja nicht, dass es keine gab. Ja. Und ich weiß auch von abgefackelten Strandkörben, und das wurde sowieso, ist sowieso relativ viel verbrannt, hast du sicherlich gelesen, dass es überall irgendwie mal was verbrannte, das waren wir aber nicht. Aber dadurch, glaube ich, gab es auch so einen Zusammenhalt zwischen den Teenagern, der anders ist, als wenn du jeden Abend in irgendeine andere Disco gehen kannst oder eine andere Party feiern kannst. Und die Freundschaften, die sich daraus entwickelt haben, die halten auch bis heute. Also ich war Trauzeugin bei einer Spielgruppenfreundin. Und das hat schon was sehr Verbindendes, wenn man 6 sehr intensive oder 3 sehr intensive Wochen im Jahr miteinander verbracht hat. Und dann konnte man sich auch mal vielleicht ein bisschen küssen und dann war man ja auch dann schnell wieder zu Hause. Und es war wie so ein Doppelleben, dass man dann sein Spiekeroog-Leben hatte und seine Spiekeroog-Freunde. Das war schon relativ früh die Möglichkeit, auch 2 getrennte Freundeskreise zu haben, was sich dann erst im Studium wieder vermischte, wenn dann plötzlich die ersten Autos hatten und man konnte dann wenigstens bis nach Hallingersiel fahren und dann haben wir Silvester auf Spiekeroog verbracht oder solche Sachen. Das war schon sehr, sehr eng und alle waren vielleicht auch nicht so cool wie zu Hause. Man musste nicht diese Rollen spielen, die man zu Hause spielen musste und war auch so ein bisschen anders und irgendwie toller.
Und deine Kinder, die sind ja jetzt auch Teenager. Wie erfahren die das Spiekeroog von heute?
Ja, ähnlich. Ich glaube aber, dass es heute noch mal durch Social Media einfacher ist, in Kontakt zu bleiben. Damals haben wir uns wirklich Briefe geschrieben und es war klar, wann kommst du nach Spiekeroog, und dann traf man sich da. Aber heute sind die auch über das Jahr miteinander verbunden und dadurch ist vielleicht auch das intensive Zusammensein auf Spiekeroog, glaube ich, nicht mehr so oder jedenfalls anders. Dieses danach lechzen, wann kommst du, das ist nicht mehr so, weil man ja unterm Jahr gucken konnte, ob man eigentlich auch zusammenpasst. Also wenn man dann die Leute in ihren normalen Klamotten sieht, das war ja auch ein Schock. Ja, dann siehst du die Leute plötzlich, die du eigentlich nur in Badehose und Badeanzug kennst. Und wenn du die dann zu Hause siehst und die waren eigentlich in den 80er Jahren, die waren vielleicht ein Popper, ja, und hatten irgendwie College-Schuhe an und hatten den falschen Polunder oder sowas. Dann dachte ich so, ah! Mit solchen Leuten habe ich damals gespielt, ja. Und das fällt weg, so diese scharfe Trennung. Und deswegen ist das, glaube ich, heute ein bisschen anders.
Wenn man dich über Spiekeroog reden hört, dann muss man, glaube ich, vielleicht dazu sagen, dass du eigentlich jemand bist, die, soweit ich das weiß, sehr gerne weite Reisen macht. Zumindest in meiner Wahrnehmung. Also jedenfalls hast du einen Roman über Kanada geschrieben und auch dort recherchiert. Und ich sehe dich, nehme dich eigentlich jemand als jemand wahr, die eine Welterkunderin ist und auch viel alleine weit reist, auch ohne deine Familie. Und mich würde interessieren, ob Spiekeroog für auch diese Reisen und den Alltag, also für diese verschiedenen Interessen und auch Leben, die man hat und führt, ob das sozusagen der Anker ist. Ne? Also welche Funktion hat dieses Spiegel? Man könnte jetzt denken, ah, die reist immer nach Spiegeloog, die hat nicht viel von der Welt gesehen, aber so ist es ja nicht. Ne? Also die Insel ist ja sozusagen ein Element in deinem Leben, das so eine Art Konstante und wie du eben schon ironisch gesagt hast, der Nicht-Veränderung ist. Also da natürlich verändert es sich dort und auch die, also sowohl das Leben natürlich nicht so sehr wie vielleicht woanders oder auch in der Großstadt, aber welche Funktion hat in deinem eigenen Leben als Schriftstellerin diese Insel? Ist das so eine Art Anker,
Anker
so eine Art Heimat, die man vielleicht woanders nicht verspürt?
Das glaube ich schon. Das ist schon so ein wirklich auch wie so ein Hafen, also so ein Heimathafengefühl, dass du, es ist so wahnsinnig vertraut und es ist mir mittlerweile ja auch vertrauter fast als meine Heimat. Ja, meine Eltern, meine Mutter lebt nicht mehr, mein Vater lebt jetzt in einem Heim hier in Hamburg und Karlsruhe als solches oder dieses Dorf, aus dem ich komme, in der Nähe von Karlsruhe, da kenne ich niemanden mehr. Es ist mir eigentlich fast schon fremder geworden. Natürlich ist da immer noch die Landschaft und irgendwie und mein Haus. Aber am Ende ist Spiegel fast vertrauter. Also das sind immer noch die gleichen Leute, auch die, mit denen ich als Teenie gespielt habe. Die kommen jetzt halt mit ihren Kindern und meine Kinder spielen mit deren Kindern und so. Es ist diese Kontinuität ist wie seltsamerweise oder dieses Heimatgefühl ist fast an so einem Urlaubsort mittlerweile fast stärker, als wenn du von zu Hause ausziehst und nicht mehr wieder zurückkommst oder nicht mehr da leben kannst oder einfach auch aus praktischen Gründen dann nicht mehr zurückkommen kannst oder zurückkommst. Und wohingegen es vielleicht in meiner Heimat immer mehr Leute auf dem Friedhof sind, die ich kenne, so ist es irgendwie, auf Spiegel geht es dann doch irgendwie so ein bisschen mehr das Leben weiter. Also insofern, darüber habe ich eigentlich noch nie nachgedacht, aber eigentlich ist es so, das fällt mir jetzt erst auf. Und von daher, was du sagst oder was du beobachtet hast, dass es so eine Konstante ist, stimmt wirklich, was mir gar nicht so bewusst war. Und ich nehme mich aber selber auch gar nicht so sehr als Weltenbummlerin war, sondern ich habe immer das Gefühl, na, ich muss jetzt da wieder hin, weil ich natürlich über das Nordlicht schreiben will, also muss ich jetzt nach Kanada, das meine ich jetzt nicht ganz ernst, aber so dieses Vertraute, was Spiegel für mich hat, das ist schon auch wichtig und gibt mir auch eine Art von Halt. Das ist, glaube ich, schon so. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich nicht viel von der Welt gesehen hatte, zumindest bis ich 18 war. Ja? Und dann, aber erst ganz lange, und dann war ich auch wirklich ganz lange nicht auf Spiegel und bin wirklich auch erst wieder zurückgekommen, zumindest im Sommer wieder zurückgekommen, als ich selber Kinder hatte.
Ja, aber das ist natürlich jetzt, man gewinnt einen falschen Eindruck, weil du hast ja auch lange in Irland gelebt.
Ja, das stimmt. Und in England. Das stimmt. Ja, ich habe viel im Ausland gelebt, wobei ich immer finde, dass wenn man irgendwo lebt, dann ist es nochmal anders, weil man dann ja auch wieder so ein Zuhause hat. Und ich glaube, ich brauche immer irgendwie das Gefühl, so eine Vertrautheit irgendwo zu haben. Ich kann nicht so gut heute hier, morgen dort. Und als ich mal Interrail gemacht habe, mein Bruder ist von Oslo nach Marokko gefahren und ich habe es gerade mal geschafft, irgendwie von Großbritannien nach Schottland und wieder zurück nach England oder sowas zu gehen. Also ich mag gerne mindestens 3 Tage an einem Ort sein, damit ich überhaupt das Gefühl habe, da gewesen zu sein. Und deswegen finde ich auch immer, je länger oder je öfter ich einen Weg gehe, desto mehr kann ich auf dem Weg sehen und bin ich damit beschäftigt, mich zu orientieren und irgendwie von den neuen Dingen so überwältigt zu werden, sondern dieses im Kleinen. Und deswegen ist so eine kleine Insel für mich eigentlich perfekt, dass ich die ich wirklich so gut kenne, dass sie sich fast in mein Körpergedächtnis eingeschrieben hat und dann die Dinge zu sehen, das ist eigentlich das, aus dem ich das meiste schöpfe.
Du hast eben gesagt, du bist nach Kanada gefahren, um das Nordlicht zu sehen. Es gibt in meinem Spiegel auch ein Licht, nämlich ein Leuchten. Es gibt eine Stelle, die mir tatsächlich am meisten gefällt, es ist eine Stelle, an der du mit deiner Tochter zusammen das Meeresleuchten siehst oder ihr das Meeresleuchten zeigen kannst und sie nachts weckt. Du versuchst auch deinen Sohn zu wecken, der aber so tief schläft, dass er überhaupt nicht, aufzuwecken ist. Und genau, vielleicht können wir diese Stelle.
Ich kann ja kurz mal, oder ich muss mal gucken, wie die, Wie lang die ist? Ah ja, dann gucken. Ich kurzwertig lese, okay? Vor einigen Jahren wollte ich meinen Kindern zum ersten Mal das Meeresleuchten zeigen. Es war mehrere Tage sehr warm und windstill gewesen und in der Nacht würde das Wasser ganz niedrig sein. Ich lief an den Strand, um zu schauen, ob es leuchtete, aber schon auf halbem Wege kam mir eine Freundin entgegen, die ich fragen konnte und die mir bestätigte, dass es gerade angefangen habe. Sofort drehte ich um und rannte wieder zurück. Es war nach Mitternacht, die Kinder schliefen schon, sie hatten den ganzen Tag Schlagball gespielt, waren 100 Mal im Wasser gewesen, wir hatten gekocht und sie waren irgendwann ins Bett gekippt. Ich rüttelte erst am älteren Kind, meinem Sohn, aber das war aussichtslos. Der Schlaf von Teenagern ist wahrlich ein großmächtiges Naturphänomen. Das jüngere Kind wachte zwar auf, doch es wimmerte so kläglich und schlaftrunken, dass ich mich dafür verabscheute, einem 11-jährigen Mädchen solche Gewalt anzutun. Also flüsterte ich schnell, dass jetzt Meeresleuchten sei und dass sie ja gesagt habe, sie wolle es einmal sehen, aber es müsse ja nicht heute Nacht sein. Darauf wollte ich mich wieder aus dem Zimmer schleichen, doch ich hörte sie murmeln, nein, nein, ich will mit, und dann riss sie sich aus dem Bett. Es war eine laue Nacht, doch wenn man müde ist, ist es immer kalt. Also steckte ich sie, die noch fast schlief, in eine dicke Jacke, griff mir ein Handtuch und zog mein Kind in die Nacht hinaus. Der Weg zum Strand ist weit und dunkel. Ich erzählte aufgeregt und mit schlechtem Gewissen. Meine Freundin habe gesagt, dass das Meer heute leuchtete. Meine Tochter taumelte schweigsam neben mir her. Sie hatte noch die Nachtzahnspange im Mund. Bevor wir den Holzweg zum Strand hinuntergingen, schauten wir von oben auf die Wellen. Man sah nicht viel, aber die schmalen Wellenkämme schimmerten etwas heller als sonst. Das war ein gutes Zeichen. Meine Tochter starrte auf die Wellen und wurde plötzlich wach. Sie drängte hinunter an den Strand und zog die Schuhe aus, die ich gleich an mich nahm, denn in der Dunkelheit hätten wir sie nie wiedergefunden. Das Wasser war weit zurückgegangen, die See fast still. Die letzten Meter rannte sie. Am Flutsaum blieb sie stehen, nichts. Leise plätscherten die Wellen, doch da blitzte plötzlich ein weißer Funke, dann noch einer. Meine Tochter schrie überrascht auf. »Schau hinter dich«, sagte ich. Ihre Fußstapfen funkelten im nassen Sand. Sie schrie noch einmal und sprang im Nassen auf und ab. Noch mehr Glitzerregen. Sie wartete tiefer hinein, wobei sie versuchte, das Wasser möglichst stark mit den Füßen aufzuwühlen und zog dabei eine breite, grün glitzernde Gischtschneise hinter sich her. Erst wollte sie nicht baden, weil das Wasser kalt, ihr Körper aber noch schlafwarm war. Außerdem war alles ringsum tiefschwarz. Der Strand ist riesig in der Nacht. Es gibt kein einziges Licht, nicht einmal der Mond schien. Wir einigten uns darauf, dass ich draußen bleiben und aufpassen würde, dass sie nicht die Orientierung verlöre. Denn es kann passieren, dass man aus Versehen ins Meer hinausschwimmt, während man versucht, an Land zu kommen. Also zog sie sich aus und sprang ins Wasser. Und während sie paddelte und planschte, glitzerte das Wasser grünlich um sie herum und flüssiges Gefunkel tropfte aus ihrem nassen Haar. Ihr Körper zog lange Leuchtschlieren und war, solange sie in Bewegung blieb, nixengrün. Wurde sie still, schloss sich das Meer schwarz über ihr zusammen. Sie tauchte und spritzte die halbe Nacht. Auf dem Nachhauseweg war sie es, die aufgeregt auf mich einsprach, während ich still neben ihr ging. Und als wäre das alles noch nicht genug gewesen, fielen über uns die Sternschnuppen quer über den Himmel, dass es nur so spritzte.
Vielen Dank. Das sind ja tatsächlich wahrscheinlich Erinnerungen, die für immer bleiben und auch, weil es eben auch so ein gemeinsames Erlebnis ist, das natürlich sehr verbindet. Es geht an anderer Stelle auch um die Geschichte der Insel. Erstmal anhand von Wracks und Ruinen. Also du erzählst, es gibt auch in dem Buch, was ich sehr schön finde, eine Karte, eine kleine Karte. Das ist, glaube ich, immer in dieser Reihe so, in der man Spiegeluhr aufgezeichnet sieht und aber auch die Orte, also einmal die Kneipen, aber auch überhaupt die Orte, die beschrieben sind und die in diesem Buch eine Rolle spielen. Und dazu gehört an zwei Stellen, also ein Wrack, an der Nordküste, das Wrack der Verona und das Wrack der Moltke. Diese Wracks sind auch Ziele, auch immer noch offenbar, glaube ich, von dir, für Spaziergänge, also sozusagen die Punkte, wo du hingehst. Diese Wracks und Ruinen spielen eine Rolle, aber auch ein Internat, ich glaube, das einzige deutsche Internat auf einer Insel, die sogenannte Hermann-Lietz-Schule, auf die Werner von Braun, der Raketenkonstrukteur und spätere SS-Sturmbahnführer zur Schule ging. Es geht auch um Spiekeroog im Zweiten Weltkrieg. Hast du diese Geschichte, die ja eigentlich angeeignet oder nachgelesen und sie recherchiert, als du jetzt dieses Buch geschrieben hast? Oder gab es schon immer so eine Art Bewusstsein davon, vielleicht auch eine Erkundung auch durch diese Wracks und Ruinen?
Eigentlich wenig. Also es war auch gar nicht so einfach, über Spiekeroog im Zweiten, zur Nazizeit was rauszubekommen. Also auch die einschlägigen Bücher über die Geschichte der Insel, die auf der Insel verkauft werden, die haben da auch seltsame oder interessante Leerstellen. Und es wird wahnsinnig viel über die Vor- und Frühgeschichte erzählt und vielleicht noch ein bisschen über Napoleon. Und dann ist es plötzlich wieder 50er Jahre, 60er Jahre und der Anfang des Tourismus auf Spiekeroog. Also diese Leerstelle ist mir erst später aufgefallen. Das gestehe ich, das habe ich als Kind nicht gesehen. Ich habe die Wracks, fand ich einfach interessant, aber ich wusste jetzt nicht, ob es jetzt Zweiter Weltkrieg ist oder einfach nur so ein Schiffsunglück. Was mich viel mehr beeindruckt hat als Kind oder waren irgendwie die Erzählungen von Leuten, die da reingetaucht sind und irgendwie gigantische Taschenkrebse aus den Tiefen geholt haben und die dann gegessen haben. Das waren mehr so diese Schatzsuchergeschichten. Und ich wollte immer eher Flaschenpost finden oder so am Strand. Also ich bin wirklich immer an den alten Anleger gegangen und hatte immer das Bedürfnis, Flaschenpost zu finden und Bernstein und Muscheln. Es war mehr so ein Sammeln. Und das war eigentlich erst im Laufe oder im Zug mit diesem Buch, da bin ich einfach sehr dankbar drüber, dass ich auch mal auch ein bisschen über die jüngere Geschichte Spiekeroogs recherchieren konnte und diese Dinge rausfinden konnte, die auch zum Teil aus nachvollziehbarem Grund unter Verschluss stehen, denn die gleichen Leute wohnen natürlich immer noch auf der Insel. Ne? Und das gab natürlich große Konflikte auch innerhalb der Bewohner, der spielt ein großer Riss, ging eigentlich auch durch die Gemeinde, was fatal ist bei so einer kleinen Gemeinde, wo eigentlich jeder auf jeden angewiesen ist und man sich wirklich nicht aus dem Weg gehen kann. Und wenn die einen dann Nazis sind und die anderen verpfeifen oder zumindest nicht gut behandeln, dann kann es auch so eine Inselgemeinschaft wirklich zerstören. Und das hat lange gebraucht, glaube ich, bis die Konflikte da wieder heilen konnten, einigermaßen. Also das war schon interessant. Und zu der Karte im Buch, da erzähle ich dir jetzt noch die Geschichte, denn es ist wahr, tatsächlich hat jedes dieser meine Inselbücher von Mare so eine Karte, aber als Vorsatzblatt. Und bei mir wurde das aus Versehen vergessen und dann haben wir irgendwie sehr lange oder haben wir kurz irgendwie gehadert und dann war das eigentlich noch so eine Idee, aus der Not eine Tugend zu machen, dass wir dann so eine kleine Karte eingelegt haben, also dass wir dieses Vorsatzblatt quasi als Gimmick noch mit reingelegt haben. Und jetzt finden wir es eigentlich alle richtig toll und wollen es auch in der nächsten Auflage beibehalten.
Ja, das ist klasse. Also wenn man jetzt auf Spiekeroog fährt, wäre etwas, was ich sofort mitnehmen würde, ja, genau. Weil man da sofort den Überblick hat und genau weiß, sich orientiert.
Ich bin auch total zufrieden. Und so ist es ja immer, dass aus den Fehlern meistens irgendwas sehr Gutes erwächst.
Ja, also diese Passagen über den Zweiten Weltkrieg und was das eigentlich mit einer, die sind jetzt nicht so lang, aber die fand ich unglaublich interessant, also was das mit einer Insel macht, weil die Insel natürlich so eine geschlossene Gemeinschaft ist. Es gibt, glaube ich, gab nicht so viel Zerstörung, schreibst du auf Spiekeroog, aber das sind unbedingt sehr wichtige Exkurse. Es gibt noch eine andere Sache und ich habe neulich einen Text, es gab neulich eine Polemik des Schriftstellers Oliver Maria Schmidt über Spiekeroog als Spießeroog. Und es gibt noch eine andere Sache, nämlich es gibt auch, und die kommen in deinem Buch natürlich überhaupt nicht vor, die Spiekeroog-Verächter. Und dieser Text ist neulich
sehr lustig,
in einer Zeitung erschienen, er war wirklich sehr lustig. Ich war mir nicht sicher, ob vielleicht Oliver Maria Schmidt das erste Mal auf Spiekeroog war. Er hat bestimmte Vorwürfe, die er macht, und ich würde gerne dich dazu auffordern, die zu erkräften. Ein Vorwurf ist, in Spiekeroog, wie er natürlich die Insel nur nennt, hätten die Bewohner keinen Humor. Was kannst du dagegen vorstellen?
wie Humor ist überschätzt. Nein, ich erstmal möchte ich auch dazu sagen, das Wort Spießerurteil hat natürlich irgendwie Herr Schmidt nicht erfunden. Das haben die Spiekeroger natürlich schon alle selbst in tiefer Selbstironie und Selbsterkenntnis schon lange wie vor ihm erfunden. Also da hat er kein Copyright irgendwie auf dem Wort. Das wussten wir alle schon. Und das sagen die Langeoger auch das, zu den Spiekeogern. Und es gibt ja irgendwie diese Inselfehde zwischen Langeoog und Spiekeoog. Und na klar, haben wir immer auch mit unserem Spießeroog-Image gekämpft. Es wird wirklich viel verboten. Ja, es ist also, und das ist eben
die. Und weißt du, wie kommt diese Fehde zustande?
Oder die war schon immer. Die Langeoger. Nein, irgendwie Langeoog war irgendwie mehr so auf Unterhaltung und Oberflächlichkeit. Und auch Spiekeoog wohnen natürlich die wahrhaft profunden Menschen, die irgendwie philosophisch geprägt sind und irgendwie nur über das Leben nachdenken, klar. Aber eben auch, auf Spiekeroog darf man nicht Auto fahren, das darf man, glaube ich, auf Langeoog gar nicht, auch nicht, weiß nicht, ich würde niemals zum Feind gehen. Aber es ist auch immer sehr augenzwinkernd. Also Spiekeroog finde ich schon auch, klar, da sind irgendwie, ich weiß nicht, die meisten Leute da haben Abitur und wissen, wo es lang geht und irgendwie viele auch Studienräte, die dir sagen, irgendwie, was man darf und was man nicht darf und Leute, denen man den ganzen Tag zuhört und wo man mitschreibt, was sie sagen, das macht wahrscheinlich auch was mit deiner Persönlichkeit, davon nehme ich mich ja selber auch nicht aus. Und ich glaube aber, dass man das mit, ich glaube auch, dass man ein bisschen, ja, ich finde natürlich, dass es spießig ist, irgendwie über Spießigkeit so sehr die Nase zu rümpfen. Das finde ich eigentlich grundspießig oder zutiefst spießig. Und ich finde ein bisschen Spießigkeit ist doch cool. Ich glaube, wir auf Spiekeroog waren cool, waren uncool, ja, wir waren schon uncool, bevor uncool cool wurde. So ist es nämlich.
Er schreibt auch, ist es überhaupt die verbotenste Insel? Schon am Hafen warten die ersten Verbotsschilder für Autos, für Fahrräder. Dann sind wir Durchgänger dran, kein Durchgang. Erreicht man dennoch endlich Deiche und Dünen, gehen die Schilderstreiche weiter. Deiche und Dünen schützen die Insel, bitte nicht betreten. Und so geht die ganze Insel ab. Fahrradverbot von 9 bis 19 Uhr, kein Stellplatz für Fahrräder. Und die Insel wird eingeteilt in Schutzzone, Ruhezone, Zwischenzone. Was man tatsächlich, du hast ja am Anfang schon erwähnt, dass wir zusammen auf Spiekeroog waren. Deshalb war ich auch einmal dort, nämlich tatsächlich mit dir. Es ist eine sehr, in meiner Wahrnehmung, protestantische, karge Insel. Also es ist sozusagen eine, es gibt zum Beispiel einen, das spielt bei dir keine große Rolle in diesem Buch, ist mir aber in Erinnerung geblieben, ein Kurhaus, und da gibt es auch so, kann man Massagen und so Anwendungen machen lassen, so Seebad, Reizklima-Anwendungen. Und das ist unglaublich karg. Das hat natürlich überhaupt nichts mit Wellness zu tun. Und dahinter liegt ein Schwimmbad, was inzwischen so eine Art Spaßbad ist, ne? Also so ein großes mit Rutschen drin. Aber das passt eigentlich gar nicht dazu, weil dieses Kurhaus ist eigentlich sehr Spiekeroog. Also es ist alles so auch pragmatisch. Also du hast sozusagen, du hast diese romantische Welt, auch der philosophischen und literarischen Bezüge und natürlich dieser wunderschönen Kindheitserinnerung. Aber es gibt schon auch dieses sehr, sehr eigentlich kühle, pragmatische Spiekeroog, oder?
Natürlich, und es nervt auch. Also ich bin auch genervt davon, dass man auch im Supermarkt so lange anstehen muss und dass es überall voll ist und die ganzen Verbotsschilder und dass man irgendwie das nicht darf. Aber es ist, am Ende befinden wir uns einfach auch in einem Naturschutzgebiet. Ja, das Wattenmeer ist Weltnaturerbe und die Spiekeroog ist tatsächlich in seiner Gänze auch Teil dieses Wattenmeers. Also auch der Strand ist Watt und also das gehört alles dazu zu diesem. Und ich finde schon auch, dass man den Vögeln auch ein bisschen Ruhezone lassen soll. Und Ruhezone heißt ja nicht, dass jetzt irgendwie Herr Schmidt irgendwie in Ruhe irgendwo sitzen darf, sondern es ist Ruhezone für die Robben und Ruhezone für die Vögel, die dann nisten. Und da ist es gerade am lautesten eigentlich, denn die Vogelschreie sind wirklich auch die ganze Nacht über. Aber das ist für mich, Das ist so der Preis, den du zahlst. Du kannst halt nicht überall hin und kannst halt nicht überall, kriegst halt nicht an jeder Ecke eine Cola. So. Und das kriegst du halt nicht. Und ja, Wellness, kriegst du wahrscheinlich auch nicht so viel, obwohl viele Hotels mir jetzt sagen würden, nein, und sie haben irgendwie auch Wellnessabteilungen und so, aber ich finde schon das Wort blöd. Von daher brauche ich auch nicht so viel Wellness. Ich glaube, auf Spiegel musst du viel selber machen. So, dass es gibt keine Zerstreuung und es gibt keine tollen Massageanwendungen oder so, vielleicht ein paar. Und wenn, dann ist es vielleicht dann so ein bisschen protestantisch, aber ich finde eben, du musst es selber machen, du musst dann selber gucken, dass du dann zum Sonnenuntergang gehst und dann selber guckst. Und es gibt niemand, der sagt, jetzt komm hierher und du wirst dich für immer wohlfühlen oder so. Du musst es irgendwie selber machen. Aber klar, du kannst immer überall auf die Verbotsschilder gucken. Und manchmal nervt es mich auch. Das nervt mich wirklich und es nervt mich auch.
Also die dass gibt sie, es wirklich.
Ja, die gibt es auch. Und es machen sich auch einige, spielen sich auch dann da sofort als Hilfs-Sheriff auf. Ja, das kennst du aber auch Badegäste, die dich dann anmotzen, wenn du irgendwie mal 5 Meter mit dem Fahrrad irgendwo entlang gefahren bist oder so. Das nervt und das ist schon auch, dass du denkst, ja, das ist Deutschland. Aber es ist dann auch Deutschland, dass eben nicht so viel Müll rumliegt und dass alle so ein bisschen das Gefühl haben, sie wollen, du kannst das Wattenmeer schützen. Klar, komm, wie du selber am Anfang gesagt hast, jetzt in der Zeit, wo du nicht mehr so weit reisen kannst und willst, es sind schon auch die Leute, die schon vorher Flugscham hatten, die nach Spiekeroog gefahren sind. Und es sind nicht immer unbedingt das sind nicht die Leute, die die ganze Nacht Spring Break auf Ibiza machen. Die sind's nicht. Und von daher, wenn man die dann gerne trifft, dann ist es vielleicht wirklich die falsche Insel. Aber es ist ein bisschen was für verschrobene Leute, die gerne für sich sind.
Du hast eben das Wattenmeer erwähnt, das spielt ja auch eine große Rolle. Und das kenne ich aus meiner Kindheit auch, weil meine Großeltern in Cuxhaven gelebt haben. Und wir waren dann immer, da konnte man nach Neuwerk Watt wandern, von Cuxhaven aus. Und das war immer eine besondere Zeit, weil das eben sozusagen mit den Gezeiten verbunden ist und weil es immer etwas abenteuerlich ist. Du schreibst an einer Stelle auch über die Gefahren von Spiekeroog und das Gefährlichste, schreibst du, ist das Meer. Und die Kenntnis des Meeres ist sozusagen auch eine Herausforderung. Also es ist ja auch das, was man vielleicht lernt als Kind oder auch als Erwachsener, was das Meer ist, wo die Gefahren liegen, das spielt auch bei dem Meeresleuchten Kapitel eine Rolle, was man lieber nicht tun sollte nachts, um die Orientierung nicht zu verlieren. Und dieses Wattenmeer, wie würdest du das beschreiben als Reich mit seinen Organismen und Lebewesen? Also das ist ja sozusagen eine besondere Zone. Ja.
Ist es auch. Und es ist auch einerseits auch karg und grau und schleimig und platt und wenig, also jetzt das richtige Wattenmeer, also das Watt, dieses schleimige Stück zwischen Festland und Insel. Das ist wirklich so ein Zwischenreich, eigentlich auch so eine Zwischenwelt, wo auch Lebewesen wohnen, die beides brauchen, also die Salzwasser brauchen und Süßwasser brauchen, die auch mal trocken fallen müssen, die mal überflutet werden müssen. Also das ist wirklich auch so ein Zwischenreich. Und das finde ich auch immer so schön beim Überqueren des Wattenmeers, wenn man dann auf der Insel ist, dass es auch wirklich wie so ein Übergangsritual ist, die Fährfahrt und über diese seltsame Gegend mit dem wirklich niedrigen Wasser und es blubbert alles und es zischt und die Muscheln machen kleine Blasen und die Würmer spritzen ihre kleinen Sandspaghettihäufchen in die Gegend und es ist alles atmet und zischt und blubbert und brodelt und lebt. Und das hat sowas so Ursuppenartiges, was mir eigentlich immer gut gefällt. Aber es erinnert so ein bisschen an das Zeug, was man früher im Sandkasten so gebraut hat und dann seine Freunde gezwungen hat, es zu trinken oder so.
So. Wer jetzt nach Spiekeroog fährt, also bevor wir gleich noch eine dritte Passage hören, was würdest du mit ihm, also in diesem Sommer, der ja nun dieser Nach-Corona-Sommer ist, also wir hoffen alle, dass es die zweite Welle nicht und schon gar nicht auf Spiekeroog geben wird, was gibst du ihm mit auf dem, oder ihr mit auf dem Weg? Also was sollte man unbedingt vielleicht zum Beispiel als erstes tun? Was ist die beste Badestelle? Was kannst du als praktische Tipps für diesen Sommer geben?
Also die Badestelle ist wirklich tatsächlich die Stelle am Hauptstrand, weil es auch nicht so ganz ungefährlich ist, außerhalb der Badestellen irgendwie zu baden. Also da möchte ich schon die Menschen bitten, irgendwie in den vom DLRG bewachten Badezeiten und auch die Badezeiten einzuholen. Also nicht bei ablaufendem Wasser ins weit rausschwimmen, weil man dann wirklich abgetrieben wird. Die Strömungen sind wirklich stark, gerade auch zwischen den Inseln. Dann finde ich schon, dass man unbedingt Eis in der bunten Kuh essen muss. Und ich finde, dass man im Kapitänshaus kann man ruhig mal was essen. Und ich mag Tetit, wenn schlechtes Wetter ist. Und ich liebe den Zeltplatz-Kiosk, weil es da einfach alles gibt. Das ist wirklich auch so ein wundersamer Ort. So eine Wundertüte, so eine kleine Baracke. Und man findet alles, was man braucht.
Und ist denn der Campingplatz geöffnet diesen Sommer?
Der Campingplatz ist leider diesen Sommer zu.
Aber der ist nicht der Zeltplatz.
Doch. Zeltplatz und Campingplatz ist das Gleiche. Und der ist diesen Sommer wirklich geschlossen. Das war das Letzte, was ich gehört habe, was traurig ist. Denn eigentlich hat man ja im Zelt schon irgendwie auch genügend Abstand. Aber ich glaube, es geht dann da um die Duschen oder sowas. Ich weiß es nicht genau, warum. Aber bleibt dieses Jahr zu. Denn die Zeltplatzfraktion war ohnehin nochmal wieder so eine andere eigene, wie so eine kleine Insel auf der Insel, so eine eigene eingeschworene Gemeinschaft. Das waren die coolen, das waren dann die nicht so spießigen, wie ich war gehört zur spießigen Strandkorbfraktion.
Leider. Und ihr fahrt ihr immer in die gleiche Ferienwohnung oder hat sich das im Laufe der Jahre immer wieder auch verändert? Oder
Ja, das verändert sich. Manchmal hat man auch nicht so die Wahl, denn die Insel ist klein und hat eine begrenzte Anzahl von Betten und dann muss man manchmal auch nehmen, was man kriegen kann. Mittlerweile kenne ich einfach auch ein paar Leute und dann weiß ich, da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen später fragen, ob die noch was frei haben. Aber ansonsten machen wir es irgendwie wie alle, dass wir irgendwie gucken, dass wir irgendwo Platz finden.
Was macht man bei schlechtem Wetter? Es kann ja plötzlich auch kalt oder sehr regnerisch sein in diesem Reizklima. Was macht man, damit es nicht zu viel gereizt hat?
Ja, also die normalen Spiko gehen natürlich trotzdem irgendwie ans Meer, ja, und gehen irgendwie, kann ja natürlich auch bei Regen den Strand schön finden. Ich mag ihn auch sehr bei Regen und bei schlechtem Wetter. Ich mag es gerne, wenn es stürmt. Und dann ziehst du dir halt eine Schicht mehr an und gehst trotzdem zum Wrack. So. Und freust dich auf einen Rückweg, wenn du Rückenwind hast. Aber ansonsten trinkst du viel Tee, wirklich viel Tee. Und du machst aber eigentlich das Gleiche wie bei gutem Wetter. Du ziehst dir deine Sachen ein bisschen enger und gehst spazieren.
Jetzt hören wir noch eine abschließende Passage aus dem Buch.
Naja, wenn wir schon über Regen gesprochen haben, dann kann ich jetzt auch noch mal was über Süßwasser erzählen. Denn Spiekeroog ist tatsächlich eine der Inseln, die eine eigene Süßwasserquelle hat. Vielleicht müsste ich jetzt, wenn wir schon viel über frische Luft und salziges Wasser gesprochen haben, jetzt nochmal über frisches Wasser lesen. Für meine Mutter bedeutete Reizklima, dass wir besonders viel atmen und ununterbrochen an der frischen Luft sein sollten. Und natürlich viel schlafen, möglichst an der frischen Luft, die hier frischer war als irgendwo sonst auf der Welt, ebenso wie das Leitungswasser. Über das Spiekeroger Leitungswasser geriet meine sonst eher verhaltene Mutter richtig ins Schwärmen. Zahnputzbecher um Zahnputzbecher kippte sie von dem Zeug hinunter und schüttelte ungläubig den Kopf darüber, wie köstlich es war. Das mit der Luft konnten wir noch hinnehmen, doch ihre Vorliebe für das Leitungswasser ließ uns am Verstand unserer Mutter zweifeln. Wenn mein Bruder und ich auf Spiekeroog Wasser ins Becken einließen, wurde es gelblich und bräunlich, egal wie lange wir den Hahn laufen ließen. Gelblich und bräunlich sind nicht die Farben, die man sich für sein Leitungswasser erhofft. Mein Bruder und ich waren angewidert, glaubten, dass im besten Falle die Armaturen unserer Pension rostig seien oder aber, dass man in Ermangelung von Süßwasser einfach Brackwasser in die Leitungen gekippt habe. Meine Mutter erklärte uns, dass das Gelbliche und Bräunliche gerade das Gesunde sei. Schicksalsergeben tranken wir die Brühe aus den längst gerippten Zahnputzgläsern. Waren wir erst vergiftet, würde sie schon sehen, was sie von ihrem Leitungswasser hatte. Unser Vater, der auf Spiekeroog viel Zeitung las und an der frischen Luft schlief, nahm die Gelegenheit wahr und ging mit meinem Bruder und mir zum Wasserwerk hinterm Hallenbad. Den Mann, der dort herumlief und uns eigentlich gerade verscheuchen wollte, zog unser Vater gleich in ein tiefes Wasserwerksgespräch. Mein Vater liebte es, mit Wasserwerksangestellten, mit Elektrizitätswerksarbeitern, mit Leuten von der Müllverbrennungsanlage, dem Recyclinghof, den Abwasser- und Kläranlagen, Kraftwerken und Raffinerien zu fachsimpeln. Er ist Experimentalphysiker, aber seine größte Leidenschaft gilt der Optimierung des Alltäglichen. Er ist ein fundamentalistischer Realo. Daher sind städtische Werke seine Spezialität. Sie haben etwas mit physikalischen Prozessen zu tun und bieten zugleich, da sie dem Staat unterstehen, viel, sehr viel Raum für Verbesserung. Der Mann vom Spiekeroger Wasserwerk erklärte uns, dass es eine Süßwasserlinse gebe, gleich hier in den Dünen. Sie bestehe aus Regenwasser, das sich unterirdisch sammle und nicht weit unter der Oberfläche eingeschlossen sei. Eigentlich erklärte es mein Vater ihm und er nickte und sagte genau, oder vielleicht ja. Das Interesse meines Vaters freute ihn trotzdem, das konnte man sehen. Zwar löste das Wasserwerk in mir keine ähnliche Verzückung aus wie in meinem Vater, aber das Wort Süßwasserlinse umso mehr. Schon als Kind hegte ich eine große, durchaus mit Angst versetzte Vorliebe für Wasserlinsen, jene leuchtend grünen Blättchen, die sich als trügerische Teppiche auf Teichen ausbreiteten. Die Wasserlinsen bildeten eine durchlässige, wenngleich undurchsichtige Grenze zwischen der Welt und einem verborgenen Wasserreich. Doch das war nicht der Grund, warum mir das Wort so gefiel. Nicht einmal die Vorstellung eines gigantischen flüssigen Vergrößerungsglases reichte dafür aus. Nein, es war der Klang des Wortes Süßwasserlinse, bei dem ich mir sofort vorstellte, dass wir uns ja auf einer Insel befanden, die selbst eine Art Linse war, also eine Kapsel umgeben von Wasser und in dieser lag verkapselt eine Linse aus Wasser und darin war womöglich eine linsengroße Insel und in dieser Linseninsel war wieder eine Nanolinse mit Wasser und darin wieder eine Insel, darin eine Linse, Insel, Linse, Insel, Linse und immer so weiter. Und dass die Linse in der Insel letztlich nur die Umkehrung der Insel in der Linse war und dass sich alles schon in der Anordnung der Buchstaben widerspiegelte. Und alles das sog mich in einen Gedankenstrudel, aus dem ich mich erst befreien konnte, wenn ich schon das Gefühl hatte, vom Umriss her zu verlaufen, um mich bald ganz aufzulösen.
Vielen herzlichen Dank. Wirst du denn dieses Jahr selber auf Spiekeroog die Ferien verbringen oder einen Teil deiner Ferien? Und wird man vielleicht die Gelegenheit haben, dich dort lesen zu hören?
Ja, das hoffe ich. Ich werde am 18. Juli fahre ich hin. Und eigentlich war am 22. War eine erste Lesung geplant mit Konzert und auch mit der Band Meer und Rausch, die dann dafür extra angefahren sind. Wir haben so eine kleine Performance geplant und das ist alles erst noch ein bisschen auf Eis, aber irgendwas werde ich machen. Und wenn es nur so ein Pop-up-Guerilla-Reading ist, ohne alles in der Düne, aber irgendwas wird bestimmt geschehen.
Also für alle, die nach Spiekeroog reisen möchten, diesen Sommer sei dieses Buch natürlich sehr empfohlen. Und für alle, die nicht dorthin fahren, als imaginäre Reise an einem anderen Ort, kann man ja auch auf Spiekeroog reisen. In der Lektüre dieses Buchs. Vielen Dank für das Gespräch, Katharina Hagner.
Danke, Julia.
Ja, ich bin auch noch so ganz... fast noch gar nicht wieder zurück gedanklich von Spiekeroog, weil ich es so schön fand. Mir ist auch aufgefallen, wie gut ich es habe, dass ich Ihnen beiden zuhören durfte, live, dass ich visuell sozusagen die Begeisterung von Katharina Hagener sehen konnte über diese Insel. Also man wird es ja sicherlich sowieso auch hören, aber ich finde, dass es dann auch nochmal was ganz Besonderes ist, einfach zu erleben.
Genau, meine Inseltänze, die ich aufgeführt habe.
Ja, und ich hoffe einfach, ich wünsche Ihnen und dem Buch auf jeden Fall viele Veranstaltungen, auch zu dieser Zeit.
Danke.
Ich hoffe, dass das bald wieder möglicher wird, auch mit mehr als einer Person im Publikum sozusagen zu lesen. Ich danke ganz herzlich Julia Enke, das war wie immer ein ganz tolles Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank dafür.
Bestimmt denkt ihr jetzt schon darüber nach, bald mal nach Spiekeroog zu reisen. Habe ich recht? Ich möchte das jedenfalls gerne und habe es dabei besonders auf das Meeresleuchten abgesehen. Als wir uns an der Tür verabschiedet haben, hat mir Katharina Hagener diesbezüglich noch einen Hinweis mit auf den Weg gegeben, den ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Der Hinweis lautet: Man sieht das Leuchten nicht von der Düne aus, man muss direkt zum Strand gehen, um es zu sehen. Das scheint mir ein echter Geheimtipp zu sein. Also nichts wie los. Im Gepäck sollte natürlich immer genug Platz gelassen werden für gute Bücher. Egal, wo ihr den Sommer verbringt und euch erholt. Welche Bücher sich dafür besonders gut eignen, für Inspiration, neue Blickwinkel und für Zerstreuung sorgen, erfahrt ihr jetzt. Hier kommen unsere Buchtipps. Ich empfehle von Herzen ein Buch, mit dem man wirklich ganz und gar am Meer ist. Es trägt den Titel Barbarentage. Es ist eine Autobiografie und erzählt von einem Leben, das vom Meer, den Wellen und von einer großen Leidenschaft geprägt ist, dem Surfen. Sein Autor, William Finnegan, ist seit seinem 11. Lebensjahr Surfer aus Leidenschaft und absoluter Hingabe. Und das Surfen ist für ihn seitdem auch immer Anker und feste Größe geblieben. Uneitel erzählt er uns aus seinem bewegten Leben, von seinen Reisen und anderen Ortswechseln, bei denen ein Blick zum nächstmöglichen Spot immer selbstverständlich war. Das Buch ist eigentlich viel mehr als nur eine Autobiografie. Es ist natürlich auch eine Abenteuergeschichte, die Geschichte einer endlosen Reise und eine ganz große Liebesgeschichte. Vor allem aber hat es das Zeug zum Klassiker, finde ich, denn es ist absolut zeitlos. Spätestens nach der Lektüre des Buches schaut man anders aufs Meer. Man denkt anders über Wind nach und über das Wasser mit seinen Wellen, Strömungen und seiner Launenhaftigkeit. Für sein Buch wurde William Finnegan 2016 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet. Es ist bei Suhrkamp erschienen und mittlerweile für 12 Euro im Taschenbuch erhältlich. Aus dem Englischen ins Deutsche übertragen hat es Tanja Handels. Ich kann mir wirklich keine bessere Ferienlektüre vorstellen. Zwischendrin sollte man immer mal mit dem Blick in die Ferne schweifen, egal ob am Meer, über Täler und Berggipfel oder Hausdächer hinweg. Und jetzt geht es weiter mit dem Buchtipp meiner Kollegin Inga.
Hallo, hier ist Inga. Ich möchte euch heute das Buch von Benjamin Meyers Offene See vorstellen, das im Dumont Verlag erschienen ist. Irgendetwas bewog mich, diesem Sträßchen zu folgen, obwohl es sich ausnahm wie eine Sackgasse. Es sollte einer dieser Momente werden, in denen das Leben einen neuen Weg eröffnet, dessen Bedeutung sich vielleicht erst Jahre später voll und ganz erfassen lässt. Es ist Frühsommer 1946. Der 16-jährige Robert lebt mit seinen Eltern in der Bergbauregion im Nordosten Englands. Die Kriegswunden sind noch lange nicht verheilt, die äußeren nicht und über die Seelennot der Menschen wird gar nicht erst gesprochen. Es ist unausgesprochen und selbstverständlich, dass Robert wie sein Vater, Großvater und Urgroßvater vor ihm im Bergbau arbeiten wird. Aber vorher will er das Meer sehen, nicht das brackige, ölige Hafenwasser von Wearmouth, sondern die freie, offene Nordsee. Zu Beginn des Sommers darf er sich auf den Weg machen. Zu Fuß, mit wenig Gepäck und nur für den Start mit einem Brotpaket der Mutter ausgestattet, die ihn beim Abschied ermahnt, sich jeden Tag zu waschen. Er kommt voran, allein auf sich gestellt, findet er immer wieder Arbeit bei Bauern und in abgelegenen Häusern, in denen die heimgekehrten Männer keine Kraft mehr für harte Arbeit haben. Eines Tages steht er an der eingangs beschriebenen Weggabelung und sein Leben wird sich verändern. Am Ende der Sackgasse steht er vor einem wild eingewachsenen Cottage, in dem Dulce Piper lebt. Dulce ist alt, jedenfalls in Roberts Augen, unverheiratet und mag das Meer, in dessen unmittelbarer Nähe sie lebt, überhaupt nicht. Und Dulce ist warmherzig, offen, humorvoll und vollkommen anders als seine Mutter und überhaupt jede Frau, die er aus seiner Heimatstadt kennt. Sie ist ein freier Geist, politisch herrlich unkorrekt und schimpft Tiraden gegen Bankdirektoren und Politiker. Robert bleibt und arbeitet bei Dalci, macht sich im Garten nützlich und bekommt dafür das herrlichste Essen, das er je gegessen hat. Sie führt ihn bei den langen Gesprächen im Garten bei Brennnesseltee und Wein, sie ist erstaunlich trinkfest, in die wunderbare Welt der Literatur ein. Wer danach nicht an den Zauber von Literatur glaubt, ist auch selber schuld. Doch so unkonventionell sie auch ist, sie trägt eine traurige Erfahrung in sich. Diese wunderschöne Geschichte erzählt von Freundschaft und vom Mut, den eigenen Weg zu gehen. Benjamin Meyers hat ein Buch zum Durchatmen und Nachdenken geschrieben. Und das ist es doch, was wir Leserinnen und Leser uns im Urlaub wünschen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sommer, einen erholsamen Urlaub und viel Freude beim Lesen. Tschüss!
Hallo, ich heiße Beate und meine beiden Empfehlungen für die kommenden Sommertage sind Hamburg zum Verweilen, herausgegeben von Antje Flemming und Volke Havekost, wunderschön gestaltet von Katinka Reinke und in diesem Frühjahr bei Reklam erschienen. Und meine zweite Empfehlung, eines meiner absoluten Lieblingsbücher, zu dem ich immer wieder greife und einfach irgendwo aufschlage und ein paar Zeilen lese, Erling Kagge, Stille, ein Wegweiser, erschienen im Inselverlag. Beides sind schmale Taschenbücher, also ideal zum immer dabei haben. Und ideal für diesen Sommer, der ja doch etwas anders werden wird, als wir es gewohnt sind. Also warum es nicht positiv sehen und die Gelegenheit nutzen, die eigene Stadt literarisch zu erkunden. Hamburg zum Verweilen lädt dazu ein, macht Lust, auch bekannte Orte neu zu entdecken. Wie wäre es zum Beispiel, wieder einmal auf dem Großneumarkt mit Uwe Timm der Frage nachzugehen, wer wirklich die Currywurst erfunden hat und zu schauen, wo Frau Brücker gelebt hat? Oder mit Karin Duwe eine kurze Fahrt über den Jungfernstieg zu machen und bei der Gelegenheit anschließend am Rathausmarkt beim Denkmal für Heinrich Heine vorbeizuschauen? Jeder kurze Textauszug, jedes Gedicht ist mit der Beschreibung der Sehenswürdigkeit verbunden. Und auch wenn man das Gefühl hat, ich kenne ja das alles schon, merkt man bald, dem ist überhaupt nicht so. Natürlich sind Joachim Ringelnatz und Wolfgang Borchert ebenfalls vertreten. Passend dazu gibt es ein Notizbuch für all die eigenen Neuentdeckungen und vielleicht ja auch für so manches, was einem beim Spazierengehen durch den Kopf geht. Wie sich der Sommer 2020 wohl in ein paar Jahren lesen wird? Meine zweite Empfehlung, Erling Kagge, Stille. 33 einzelne Gedanken über Stille und Einsamkeit. Botschaften, kleine Momente wahrzunehmen und zu genießen. Diese kleinen Momente gibt es überall, wir sehen sie nur oft nicht. Stille bedeutet für jeden von uns etwas anderes und mit diesem Buch lässt sich die eigene Stille finden. Man muss nur eine kleine Pause zwischen all dem Trubel einschieben, innehalten und seine Umgebung bewusst wahrnehmen. Dieses Buch ist kein Ratgeber. Es ist einfach ein Buch, das einen selbst runterkommen lässt. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Dann findet sich Stille auch in einer Millionenstadt wie Hamburg, wobei ich persönlich finde, dass Hamburg es einem nicht allzu schwer macht, seine ganz eigenen persönlichen Orte der Stille zu finden. In diesem Sinne wünschen wir allen einen schönen Sommer und viele spannende, nachdenkliche, lustige, wie auch immer, Entdeckungen. Das Entscheidende ist die Lust an Entdeckungen und das ist ja das Schöne an Büchern. Im August hört ihr an dieser Stelle die Bücherstuben Nord.